Jetzt wollen wir uns noch kurz Zeit nehmen, um in das Wort Gottes zu schauen, um das, was wir gerade getan haben, diese Taufe, nochmal aus dem Blick des Wortes Gottes zu reflektieren und schauen, was die Taufe denn jetzt bedeutet und wie das jetzt weitergeht. Also die Predigt ist in erster Linie für euch fünf, weil ihr nun mal betroffen seid und weil ihr diesen Startpunkt gelegt habt und gesagt habt, ich möchte Jünger sein, ich möchte in die Nachfolge gehen, ich möchte mein Leben Jesus geben. Aber die Predigt soll auch für alle anderen sein, die heute hier sind. Und ich denke, der Großteil, der heute hier ist, ist ja bereits getauft. Und ihr habt ja irgendwann genau diese Entscheidung ja auch getroffen. Ich gebe mein Leben Jesus und ich will mit Jesus mein Leben gestalten und ihm nachfolgen. Und deswegen hoffe ich, dass diese Predigt auch für euch etwas wieder Entzündendes ist, wo ihr wieder neu inspiriert werdet, wo ihr sagen könnt, jawohl, ich will das wieder neu festmachen. Ich will diese Flamme, die diese fünf irgendwo ja, in ihrem Herzen haben, auch wieder haben und das Bekenntnis wieder erneuern. Jawohl, ich möchte Jesu Jünger sein, Jesus nachfolgen. Was bedeutet eigentlich die Taufe? Wir haben darüber kurz gesprochen und ich möchte drei Punkte uns zeigen, die das deutlich machen, was die Taufe denn bedeutet. Im Kern bedeutet die Taufe eigentlich Identifikation. Das heißt, wir verbinden uns mit etwas, mit jemandem oder mit einer Idee oder mit einer Gruppe. Als Jesus sich hat taufen lassen, warum hat Jesus das getan? Warum hat Jesus sich taufen lassen? Johannes hat ja die Predigt zur Umkehr, zur Buße gepredigt und hat gesagt, wenn ihr umkehren wollt von eurer Sünde, dann lasst euch taufen. Nun wissen wir, dass Jesus, als er da auf der Erde war, alles andere als Sünde hatte. Also er hatte diese Taufe eigentlich nicht nötig und trotzdem geht er zu Johannes hin und sagt, ich möchte mich jetzt taufen lassen. Warum macht Jesus das? Warum hat Jesus das getan? Und Johannes erkennt das und sagt, nee, ich kann dich eigentlich nicht taufen, Jesus, weil du bist Gottes Sohn. Du passt nicht hier zu dem, was ich eigentlich predige. Du hast keine Umkehr nötig. Und dann sagt Jesus, er widerspricht dem nicht, aber er sagt, lass es trotzdem geschehen, damit wir die Gerechtigkeit erfüllen. Und Jesus hat sich taufen lassen, damit er genau das deutlich macht. Er identifiziert sich. Er hat sich mit dem Menschen identifiziert. Er wollte deutlich machen, dass Jesus als Gottes Sohn hier auf der Erde hundertprozentig auch Mensch ist. Und dass er als Mensch auch dann in der Lage ist, zu sterben, die Sünde auf sich zu nehmen. Das zweite, in Markus 10, zum Beispiel 38, da sprechen die Jünger ihn an und sagen, Jesus, wir möchten neben dir sitzen auf dem Thron. Ja, also der eine will auf der linken Seite, der andere auf der rechten Seite, sie wollen mit Jesus herrschen. Und dann sagt Jesus, wisst ihr überhaupt, was ihr da bittet? Könnt ihr überhaupt den Kelch trinken, den ich trinke? Und dann gebraucht er eine Formulierung und sagt, könnt ihr denn mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Jesus war ja zu dem Zeitpunkt schon getauft. Das heißt, er spricht hier über eine andere Taufe. Und er meint, könnt ihr euch mit dem Leid, was mir noch begegnen wird, identifizieren? Könnt ihr das, was mir bevorsteht, überhaupt aufnehmen? Und es gibt noch andere Bibelstellen, zum Beispiel die Taufe auf Mose. Da wird das auch ganz deutlich, als das Volk Israel aus Ägypten gezogen ist, da wurde keiner getauft. Ja, aber trotzdem spricht Paulus davon und sagt, alle, die aus Ägypten durch das Meer gegangen sind, sind auf Mose getauft worden. Das heißt, wir sprechen bei der Taufe über eine Identifikation mit einer Sache, mit einer Person oder mit einer Gruppe. Und daher ist auch mein erster Punkt, ihr habt euch heute durch die Taufe mit der Evangeliumsbotschaft identifiziert. Diese gute Nachricht, diese rettende Botschaft, die euch dazu geführt hat, diesen Schritt zu gehen, euer Leben Gott zu geben, ist jetzt eure ganz persönliche Botschaft. Das ist ein Teil von euch geworden. Paulus sagt in 1. Römer, in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Schämt euch nicht, versteckt euch damit nicht, tragt diese Nachricht und diese Botschaft in euer Umfeld, da wo ihr seid. Steckt andere Menschen damit an. Denn Paulus sagt, es ist an sich eine Kraft Gottes. Allein, dass wir diese Nachricht weitergeben, bewirkt sie etwas und ist in der Lage, Menschen zu verändern. Das ist nicht euer Job jetzt, andere Menschen zu verändern, aber bringt diese Nachricht, wo diese Power ist, wo diese Kraft drin ist, zu den Menschen. In 2. Korinther 5, Vers 20 sagt Paulus, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen durch Gott. Das heißt, ihr vertretet jetzt die Interessen Gottes hier auf der Erde. Ihr seid Gottes Botschafter. Und ich weiß nicht genau, ob ihr die Funktion eines Botschafters kennt, was er so macht, aber ich habe in den letzten Tagen und Wochen einen Botschafter kennengelernt und ich denke, ihr habt davon auch gehört. Seitdem nämlich der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ist der Botschafter der Ukraine hier in Deutschland, glaube ich, jedem bekannt, der Andrei Melnyk. Und ich habe den vorher nicht gekannt und mir ist aber deutlich geworden, welche Funktion, was er gemacht hat. Er hat nämlich ab Tag 1 oder auch schon davor die Interessen seines Landes hier in Deutschland vertreten. Er hat das, was sein Land angeht, was seine Sicht ist, was die Sicht seines Präsidenten ist, hier in Deutschland immer wieder kundgetan und hat das vertreten und hat Dinge eingefordert und hat seine Sicht uns quasi ein bisschen aufgedrängt. Aber genau das macht ein Botschafter. Er bringt nicht nur seine persönliche Sicht, sondern er ist im Auftrag von jemandem unterwegs. Und das sagt Paulus hier. Wir sind jetzt Botschafter Christi. Wir vertreten die Botschaft, die Jesus dieser Welt geben möchte. Dass er nämlich jeden Menschen liebt. Und ich würde sagen, ihr dürft wahrgenommen werden. Ihr dürft euch aufdrängen. Ihr dürft euch mit dieser Botschaft ruhig auch in den Vordergrund stellen und die Menschen davon überzeugen. Das Zweite und das Zentrale ist, denke ich, ihr habt euch durch die Taufe mit Jesus Christus identifiziert. Ihr seid Teil oder Jesus Christus ist Teil von euch geworden. Paulus sagt in Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt ein neues Gewand angezogen, Jesus Christus selbst. Durch die Wiedergeburt und die Taufe sind wir ein neuer Mensch geworden. Das Alte ist vergangen, wir haben Christus angezogen und sind jetzt in Christus. Und in Vers 28 im Galater 3 sagt Paulus auch, und jetzt ist kein Unterschied mehr da. Es ist völlig egal, wer wir sind. Ob wir Arbeiter sind, ob wir selbstständig sind, ob wir Sklaven sind, ob wir Freie sind. Ob wir Russen, ob wir Ukrainer, ob wir Deutsche, ob wir Spanier sind, ob wir, egal was, Mann oder Frau, jung oder alt. In diesem einen Punkt sind wir jetzt alle gleich. Und da stehen wir alle auf einer Position. In Christus sind wir alle jetzt eins. Wir haben uns alle mit Christus identifiziert. Und Jesus und Gott schaut uns jetzt so an, und sieht bei uns allen Christus. Und das eint uns und das verbindet uns. Und das ist in euch zu sehen, dass ihr euch mit Jesus Christus identifiziert habt. In Römer 6, Vers 4 bis 6, da sagt er, sagt Paulus das, glaube ich, ganz deutlich. Und da steht das auch im ganz deutlichen Zusammenhang mit der Taufe. Und ich möchte diese drei Verse einmal lesen, weil die das nochmal deutlich machen, was heute Morgen auch hier passiert ist nochmal, was ihr da bekannt habt. Römer 6, 4 bis 6. So sind wir ja nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden sind, also wenn wir uns mit ihm identifiziert haben und wenn wir ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm am Kreuz gekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort nicht mehr der Sünde leben. Also wir haben uns mit dem, was Jesus getan hat, so identifiziert, dass wir die Taten, die Jesus getan hat, mitgegangen sind. Und wir haben das heute durch das Untertauchen genauso symbolisiert, dass wir in den Tod gegangen sind, dass wir, so wie Jesus am Kreuz gestorben sind, hier auch durch diese Handlung gezeigt haben, jawohl, wir sind ganz unter Wasser, wir sind ganz in den Tod gegangen. Und gleichzeitig und zum Glück seid ihr auch wieder hochgekommen. Auch das sagt Paulus genauso, genauso in der Kraft und in der Auferstehung zu einem neuen Leben. Aber was genau ist denn jetzt eigentlich hier passiert? Was genau ist denn bei euch jetzt gestorben? Paulus sagt, der komplette alte Mensch, das komplette alte Wesen. Und es geht nicht darum, ihr Lieben, dass ihr jetzt sagt, ja, einige meiner Sünden, die sind ja jetzt gestorben, oder das, was ich nicht so gut machen kann, oder da, wo nun mal meine Schwächen sind, oder die Punkte, wo ich immer wieder versage, die sind jetzt da geblieben. Sondern das ist viel mehr. Paulus geht das ja hier gar nicht darum, dass er einzelne Dinge hier benennen will, die gestorben sind. Und das geht, wenn wir darüber nachdenken, dass ihr jetzt jünger seid, dann geht das auch nicht darum, dass ihr jetzt perfekt sein sollt und dass ihr jetzt nie wieder einen Fehler machen dürft. Sondern es geht hier um das Grundsätzliche, dass wir grundsätzlich das verstanden haben und bekennen und auch so leben, unser alter Mensch, das, was uns im Kern ausgemacht hat. In Römer 5, das Kapitel davor, spricht Paulus davon, von dem ersten Adam und wie die Sünde überhaupt in die Welt gekommen ist und dass durch die erste Sünde alle Menschen infiziert sind. Das heißt, unser alter Mensch, der konnte nicht anders. Der war vom Grund auf gegen Gott ausgerichtet. Vielleicht hat der alte Mensch gar keine schlimmen Sünden getan, mag sein. Und ihr seid vielleicht gar nicht in so katastrophalen Dingen verstrickt gewesen, wo man sagt, das Leben ist verfuscht oder so. Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht um diese Natur, die ihr hattet, die wir alle hatten und die so gegen Gottes Natur gerichtet war, wo wir die Quelle der Sünde in uns selbst getragen haben und wo wir uns, egal wie wir uns angestrengt haben, immer gegen Gott gerichtet waren. Und selbst wenn wir gute Sachen getan haben wollen, würden, könnten, das Grundproblem bestand aber trotzdem, dass wir aufgrund unserer Natur, aufgrund des alten Menschen von Gott getrennt sind. So, und das ist begraben. Das ist da. Das ist aufgeräumt. Und das kommt auch nicht wieder, ihr Lieben. Das kommt nicht wieder. Und ich finde diesen Vers aus 2. Korinther 5, Vers 21 so schön, wo Gott sagt, Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, hier sehen wir auch eine Identifikation. Hier hat sich Jesus selbst, der rein war, der keine Sünde hatte, der vollkommen in einer Einheit mit Gott war, ganz bewusst sich selbst zur Sünde gemacht. Das ist so ein tiefer Gedanke, nicht wahr? Er hat quasi diese alte Natur, die in Adam da war, auf sich genommen. Er hat sich damit identifiziert, damit das möglich ist, dass er, als er am Kreuz hing, das komplett vernichten konnte. Aber dafür musste Jesus quasi das alles auf sich nehmen. Jesus hat sich mit der Sünde eins gemacht, um sie ein für alle Mal auch vernichten zu können. Und wir hören in den letzten Tagen ja viel von Tod und vom Sterben. Und es bewegt uns ja auch nicht, bewegt uns schon, aber nicht so stark, als wenn das Personen wären, die wir kennen würden, die aus unserem Umfeld kommen würden. Und Tod oder das Sterben, das ist immer etwas Leidvolles, nicht wahr? Es ist brutal und es ist schmerzhaft. Und vor allem Dingen sind zwei Dinge da bedeutsam, finde ich. Und auf die möchte ich hinaus. Bei jedem Tod ist klar, dass das endgültig ist. Und bei jedem Tod ist auch genauso klar, dass es unumkehrbar. Und deswegen ist das manchmal ja auch so schmerzvoll, weil wir das ganz genau wissen. Wenn jemand gestorben ist, das ist endgültig. Da gibt es keinen Weg zurück. Das können wir durch keine Art wieder umkehren. Und wenn man so will, ist das aber die gute Nachricht für euch. Euer alter Mensch ist gestorben. Das ist endgültig. Und das kann niemand mehr umkehren. Es ist nicht möglich, dass der alte Mensch wieder hochkommt. Dass der alte Mensch wieder in seiner Natur, in seinem Wesen bei euch irgendwie da sein wird. Die Folgen oder das, was der alte Mensch getan hat, die können kommen. Ich sage damit nicht, dass ihr jetzt sündlos seid und dass ihr jetzt ohne Sünde unterwegs seid. Aber dieses Grundproblem, das ist halt gelöst. Und ich weiß, vieles wird auf euch in eurem Leben, und ihr seid teilweise sehr jung, vieles wird in eurem Leben noch kommen, wo Satan euch genau davon wieder überzeugen möchte, dass ihr doch nicht hier gestorben seid und dass es doch aus irgendeinem Grund nicht ausreicht. Und vielleicht werden auch Menschen euch verunsichern. Vielleicht werden es auch Freunde sein. Vielleicht wird das auch jemand aus der Gemeinde sein, man weiß es nicht, die euch da vielleicht vom Weg abbringen werden. Und vielleicht wird es auch euer eigenes Leben sein, was dagegen spricht. Vielleicht werdet ihr in Sünden verstrickt sein. Vielleicht werdet ihr in Situationen reinkommen, wo man es nicht sieht, dass ihr jünger seid. Und dann möchte ich, dass ihr euch an diesen Tag erinnert. Dass ihr euch in Erinnerung ruft, hier ist aber mein alter Mensch gestorben. Ich war mit Jesus am Kreuz. Und ich bin mit ihm begraben worden. Und egal, was jetzt in meinem Leben passiert, diese Tatsache ist nicht zu verändern. Und ich wünsche euch das so, dass ihr euch das dann in Erinnerung ruft. Dass ihr das nicht irgendwo im Geheimen und im Stillen und für euch getan habt, sondern dass ihr das hier in der Gemeinde getan habt, wo viele Zeugen hier sind und wo viele davon das bejaht haben, dass ihr gestorben seid und dass ihr auf einem neuen Weg einfach unterwegs seid. Ihr habt euch mit Jesus Christus identifiziert und darauf könnt ihr euch immer wieder berufen. Das ist unumkehrbar. So, meine Zeit endete eigentlich 10:45. Aber ich mag einen Punkt noch trotzdem noch kurz mit reinnehmen. Ihr habt euch auch identifiziert mit der Gruppe der Gläubigen. Ihr seid ab heute mit der Taufe Teil der Gemeinde Jesu Christi. Ihr seid ab heute Teil der Gemeinde hier vor Ort in der Detmold-Nord. In 1. Korinther 12, Vers 13 sagt Paulus, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Ihr seid jetzt Teil der Gemeinde. Ihr seid jetzt nicht alleine unterwegs. Und da möchte ich drei Sachen gerade mitgeben. Das heißt, wenn wir nicht alleine mehr unterwegs sind, sondern Teil eines Leibes, unterschiedliche Glieder, dann bedeutet das, dass wir ab jetzt aufeinander auch Acht haben sollten. Dass wir uns gegenseitig wahrnehmen sollten. Wir gehören jetzt zu einem Organismus. Das ist derselbe Leib, sagt Paulus. Und er benutzt hier dieses Bild von dem Körper und sagt, wir hängen alle da miteinander zusammen. Und es ist nicht egal, wie es meinem Nächsten geht. Und uns wird das ab heute auch nicht egal sein, wie es euch geht. Das Zweite, übernimm eine Funktion oder einen Dienst. In den Vorgesprächen ist das schon deutlich geworden, dass ihr auch Teil der Gemeinde werden wollt und euch einbringen wollt. Und das ist gut. Und darüber freuen wir uns. Und es gibt noch viele, viele Dienste und viele Funktionen, die wir hier im Leib Christi übernehmen können. Und da mache ich euch Mut, setzt euch ein, versucht herauszufinden, was ihr denn seid. Seid ihr der Fuß, seid ihr die Hand, seid ihr das Auge, das Ohr oder könnt ihr vielleicht gut riechen, ich weiß es nicht. Aber bringt euch ein und wir wollen das so unterstützen. Und die Aufgaben und die Funktionen, die werden durchaus unterschiedlich sein. Und das ist ja auch gewollt so. Das ist ganz bewusst so auch von Gott gestaltet worden. Und wir haben ja auch gesehen, dass Gott derjenige ist, der euch die Gaben gibt und der euch die Befähigung dazu gibt. Und das ist für den Leib halt auch überlebenswichtig, dass nicht alle riechen können, sondern dass wir auch andere Funktionen haben, dass wir gehen können, dass wir sehen können, dass wir wahrnehmen können. Und da wünsche ich euch, dass ihr das wahrnehmt. Und vielleicht noch ein Satz zu uns als Gemeinde. Wir sind ja der Leib. Und jeder von uns, der Mitglied ist, hat irgendeinen Dienst, hat irgendeine Funktion. Und ich will diese Gelegenheit kurz nutzen und uns darauf aufmerksam machen, dass wir auch verantwortlich dafür sind, dass wir auf Fehlfunktionen achten. Der Körper kann auch mal in Ungleichgewicht sein, nicht wahr? Und nicht immer ist da die Ursache, wo es auch passiert. Ich habe mich mal als kleiner Junge, weiß ich nicht, 10 oder 11, den Finger verstaucht. Ich glaube Mittelfinger oder was, ne? Verstaucht und tat weh, konnte nicht bewegen. Und dann sind wir mit meinen Eltern zu so einem Masseur gefahren, irgendwie 200 Kilometer. Und der wollte das dann massieren. Und zu meiner Verwunderung hat er diesen Finger nicht angefasst, sondern er fing hier an. Hier hat er irgendwie massiert. Ja, so. Und dann, weil irgendwie die Verbindung, keine Ahnung, irgendwie hier so läuft. Und hier ist so ein Knotenpunkt und der war irgendwie rausgesprungen. Und das habe ich damals nicht verstanden, warum er nur hier massiert und plötzlich, ich glaube, einen Tag später oder zwei Tage war mein Finger in Ordnung. Das heißt, wenn wir über Fehlfunktionen nachdenken, dann kann es zwar hier am Finger wehtun, aber die Ursache ist ganz woanders. Ich denke, die meisten von uns kennen sich mit Rückenschmerzen aus, oder? Jeder hat schon mal Rückenschmerzen gehabt und weiß, was das für ein Schmerz ist. Aber ganz oft haben wir Rückenschmerzen nicht, weil der Rücken sich falsch verhalten hat, nicht? Sondern wir haben Rückenschmerzen, weil die Beine sich nicht bewegt haben. Weil die Beine 8 Stunden lang irgendwie sich nicht bewegt haben und auf dem Stuhl saßen. Deswegen haben wir dann Rückenschmerzen. Und jeder, der schon mal versucht hat, die Rückenschmerzen zu therapieren, weiß, dass man nicht unbedingt immer nur etwas am Rücken getan hat. Sondern es gibt so Bauchmuskeltraining und Aufbau, wo man sagt, was haben denn meine Bauchmuskeln jetzt mit dem Rücken zu tun? Ja, aber das ist wichtig. Wenn du Bauchmuskeln hast und die intakt sind, dann stabilisieren sie auch den Rücken. Und so kann es sein, dass wir in der Gemeinde Fehlstellungen haben und Bereiche haben, wo es nicht läuft. Und wir müssen erkennen, wo das herkommt. Vielleicht kommt das da gar nicht aus dem Bereich, wo das nicht läuft. Sondern vielleicht gibt es ganz andere Ursachen. Und da ist jedes Glied gefordert, ganz nah am Leib zu sein. Und Sünde wenn wir Sünde in der Gemeinde dulden oder die nicht aufdecken oder damit nicht aufräumen, dann kann das an ganz unterschiedlichen Situationen und Positionen halt zu Fehlbildungen und Fehlfunktionen kommen. So, dann habe ich noch einen Taufe als Verpflichtung, aber ich habe ja gesagt, ihr seid ja länger noch unterwegs, nicht alles am ersten Tag. Wir sind als Jünger unterwegs in der Gemeinde und somit in diesem Sinne möchte ich auch diese Predigt dann auch einfach abschließen. Ruft euch in Erinnerung, ihr habt euch heute mit drei Dingen identifiziert. Das ist die Evangeliumsbotschaft, die jetzt Teil von euch ist und ihr dürft damit jetzt raus. Ihr seid mit Jesus Christus identifiziert, mit dem, was er getan hat. Ruft euch immer wieder in Erinnerung, das ist hier endgültig. Ihr habt hier echte Tatsachen geschaffen und darauf könnt ihr euch immer wieder zurückziehen und auch berufen und auch uns als Zeugen dazu holen, wenn ihr merkt, irgendwie nehme ich das so nicht wahr. Und das Dritte, ihr habt euch mit der Gemeinde, mit dem Leib identifiziert. Ihr seid ein Teil davon. Gottes Segen.